Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Wohnungs- und Straßenbau, Landwirtschaft und Industrieproduktion. Die Grundlage unserer Wirtschaft zerstört die Grundlage unseres Lebens, die Natur. In einer guten Woche beginnt in Montreal die Weltnaturkonferenz. Sie soll den Blick dafür schärfen, dass der Raubbau an der Umwelt uns unmittelbar schadet, auch finanziell. Was das im Einzelnen bedeutet, beleuchten wir in unserer Serie zur Artenvielfalt. Gleich der erste Teil, die Lösung gegen Hitze und staubige Luft wächst neben der Straße. Stadtgrün wertschätzen. Das wird auch in Frankreich erkannt, wo eine landesweite Baumpflanzkampagne begonnen hat. Wir schauen nach Albanien, wo das Vjosa-Tal doch Nationalpark werden könnte. Warum Trockenheit und Überschwemmungen die Schutzgebiete am riesigen Turkana-See in Kenia gefährden, hören Sie auch. Und im Mittelpunkt des Verbrauchertipps steht heute der Weihnachtsstollen. Qualität hat ihren Preis.
Die Lerche ist politisch. Unterschätzte Bedeutung der Artenvielfalt.
Mehr als 1 Million Arten weltweit könnten für immer verloren gehen, warnt der Biodiversitätsrat. Längst ist spürbar, was dieser Verlust bedeutet für das Bestäuben von Obst und Gemüse, für sauberes Wasser, frische Luft und vieles mehr. Die Lerche ist politisch. Die Bedeutung der Artenvielfalt wird unterschätzt. So heißt also unsere Serie, die uns gleich an die Straßenränder Leipzigs führt. Im Sommer heizen sich Asphalt und Beton auf, nicht nur dort übrigens. Bei heftigem Regen kann aber die Kanalisation überlaufen und ganze Straßenzüge überfluten. Ein Teil der Lösung wächst jedoch unmittelbar dort. Bäume. Max Fallert berichtet.
Ja, dieser Mitarbeiter ist ein Straßenbaum, der hier an der Prager Straße steht. Es ist eine Platane. Das ist eine sehr schöne geschlossene Platanenreihe, die hier ganz viele Funktionen übernimmt.
Diese Platanen sind nur einige von insgesamt 57.000 Straßenbäumen in Leipzig. Über seine grünen Mitarbeiter gerät Rüdiger Dittmer, Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer, so etwas wie der Chef der Leipziger Bäume, richtig ins Schwärmen.
Jetzt hören wir hier den Straßenverkehr, die filtert den Feinstaub raus. Die neutralisiert die Abgase, der Baum spendet Schatten und kühlt die Umgebung und ist gleichzeitig noch Lebensraum für Tiere. Also Straßenbäume sind Multitalente.
Multitalente mit wertvollen Ökosystemdienstleistungen. Wenn die Bäume nicht da wären und diese Leistungen erbringen würden, dann müssten Städte diese Dienste anders teuer finanzieren, erzählt der Ökonom Jesko Hirschfeld vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin.
Was spart es an Investitionen in technischen Regenwasserrückhalt, wenn wir einen natürlichen Regenwasserrückhalt durch eine Grünfläche haben? Bei der Luftreinhaltung haben wir uns orientiert an den vermiedenen Gesundheitskosten. Wenn Grünflächen und Bäume schaffen, die Luft sauberer zu halten, ersparen sie eben Krankheitskosten für die Stadt und für das Gesundheitswesen.
Mit Daten wie diesen wollten Hirschfeld und sein Team den urbanen Grünflächen ein Preisschild anheften. Viele der regulierenden Effekte städtischen Grüns sind bereits bekannt. Einige haben die WissenschaftlerInnen während der Datenerhebung überrascht.
Die kühlende Wirkung von Gründächern wird noch häufig unterschätzt, weil man dann denkt, naja, das ist ja dann da oben viele Meter über der Straße, das kriegt ja keiner mit, außer den Leuten, die die Dachwohnung haben. Dem ist nicht so. Eine Begrünung und insbesondere auch eine intensive Begrünung von Dächern hat eine enorme Kühlungswirkung, die bis auf die Straßenfläche hinunterwirken kann.
Die ForscherInnen haben außerdem Menschen in 23 deutschen Großstädten gefragt, wie viel ihnen Grünflächen in der Nähe wert wären. Beispielsweise wären GroßstädterInnen bereit, für einen Straßenbau mehr vor ihrem Haus pro Jahr 400 bis 600 Euro zu zahlen. Den Nutzen der Grünflächen hat das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung nun anschaulich veröffentlicht. Auf der Webseite Stadtgrün wertschätzen, die den Status quo und mögliche Veränderungen zeigt. Was passiert, wenn die Zahl der Straßenbäume in Leipzig, Dresden oder Wuppertal steigt? Wenn es mehr Parks und Wiesen in Berlin oder mehr Gründächer in Hamburg oder Karlsruhe gäbe?
Was wir halt geschafft haben, glaube ich, mit dem Projekt, ist den Akteuren, also das sind ja teilweise Bürgerinitiativen, aber eben auch das Grünflächenamt, was da auch sehr engagiert in der Regel vorgeht, diese Akteure in der Stadtpolitik zu stärken und ihnen wissenschaftlich untermauerte Argumente zu liefern, warum mehr Grün in der Stadt wichtig ist. Nicht, dass es nur einfach schön ist, sondern dass man konkret sagen kann, hier diese Maßnahme, 5% mehr Grün, würde so und so viele Millionen Nutzen pro Jahr ergeben.
Die Stadt Leipzig hat das Forschungsprojekt bei der Datensammlung zu den Grünflächen und ihrem Wert unterstützt. Nun geht es für Rüdiger Dittmar vom Amt für Stadtgrün und Gewässer um die Umsetzung.
Die wichtigste Ressource in den Städten ist der Platz, die Fläche. Wir sind als Gesellschaft aufgefordert, unsere Flächen auch neu zu verteilen und aus unserer Sicht dem Stadtgrün künftig deutlich mehr Fläche einzuräumen. Und um dieses Verständnis auch zu schaffen in der Stadtbevölkerung, ist Stadtgrün wertschätzen eben ganz wichtig, um damit zu transportieren, was man für einen Gewinn bekommt, wenn man Stadtgrün in die Städte bringt.
Das scheint auch in der gesamten Verwaltung anzukommen. So seien laut Dittmar seit kurzem 5 neue Angestellte nur für zusätzliche Straßenbäume verantwortlich. Denn bislang erreicht Leipzig die selbst gesteckten Ziele, 1000 Bäume pro Jahr neu zu pflanzen, bei weitem nicht. Und das, obwohl die Bäume so vielseitige und fleißige Mitarbeiter sind.
Unterschätztes Stadtgrün, das war der erste Teil unserer Serie zur Biodiversität. Klimaerwärmung in Alaska, eine Bedrohung für die Tierwelt, darum geht es morgen. Seit 1978 pflanzen neue französische Premiers einen Baum in den Garten ihres Amtssitzes Matignon. Heute macht das die aktuelle Premierministerin Elisabeth Borne, und zwar auf innovative Art. Sie hat sich eine immergrüne Eiche ausgesucht, einen Setzling, der spontan an anderer Stelle im Matignon-Garten aufgetaucht war. Das dürfte die Fondation pour la Nature et l'Homme sehr freuen, die Stiftung für Natur und Mensch, die gerade in ganz Frankreich zum Baumpflanzen einlädt. Jede und jeder kann selbst aktiv werden, um dem Verlust der Artenvielfalt und dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Jede Menge Büsche und Bäume. Susanne Krause war bei einer Pflanzaktion in Villiers-sur-Orge, einer Kleinstadt südlich von Paris.
Ein langer, breiter Erdstreifen liegt zwischen der Neubausiedlung von Villiers-sur-Orge und der Landstraße. An diesem trüben, kühlen Novembersamstag stimmen hier gut 2 Dutzend Personen in Gummistiefeln und Regenjacke im Chor ihr Motto an. Ich handle, ich pflanze. Gerührt beobachtet eine junge Frau, wie ihr Sohn Kais, 2,5 Jahre alt, seiner Schwester Nina, fast 7, einen Setzling zum Einpflanzen bringt. Wir wollen sozusagen unser Saatkorn beitragen, um die Natur wieder erblühen zu lassen. Ich habe meine Kinder mitgebracht, weil es ja da auch um ihre Zukunft geht. Nebenan sticht Noah, 9 Jahre alt, mühsam ein Loch für eine Süßkirsche aus. Das Loch muss passgenau und die Erde gelockert sein, damit die Baumwurzeln atmen können und nicht schimmeln. Meine Mama hat mir gestern extra Lehrvideos auf Internet gezeigt. Ich liebe die Natur. Ich möchte, dass alle verstehen, dass wir die Natur brauchen. Sie ist total wichtig. Davon ist auch Damien Saraceni überzeugt. Er gehört zu Boom Forest, Partner der hiesigen Aktion. Boom Forest ist eine Initiative, die im urbanen Raum aufforstet. Nach der Methode des japanischen Botanikers Akira Miyawaki. Mit dichtstämmigen Miniwäldern, die keine Pflege brauchen. Seit 2018 hat Boom Forest im Pariser und auch im Leoner Großraum insgesamt 20 Miyawaki-Wäldchen angelegt. Damien Saraceni weist auf die Holzsteigen vor ihm. Wir verwenden Pflanzen, die 2-3 Jahre alt und allesamt regionaltypisch sind. Da in der Kiste sind Setzlinge für Büsche rund um den künftigen Wald. Die andere Kiste enthält Eichen- und Buchensetzlinge. Die Pflänzchen werden mit rundum aufgeschüttetem Stroh geschützt. Die hier so bedeckte Fläche ist schon fast so groß wie ein Fußballfeld. Denn in den letzten Tagen wurden schon 2000 Jungpflanzen gesetzt. Unter anderem rückten ganze Schulklassen mit dem Spaten an. In Villiers-sur-Orge leben 4900 Menschen. Hunderte hätten schon an der Aktion teilgenommen, sagt Philippe da Silva, Stadtratmitglied und zuständig für nachhaltige Entwicklung. Die Projektidee brachte ein Anwohner vor. Das Rathaus hat sie dann gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung ausgefeilt. Wir wollen auf den 9000 Quadratmetern Brachland nicht nur ein Stadtwäldchen anlegen, sondern auch Bienenstöcke aufstellen, Biogemüse ziehen, Streuobstbäume setzen, den Kindern eine Spielwiese schaffen. Alles wie von der Bevölkerung gewünscht. Die Setzlinge für diesen Miyawaki-Wald stiftet die regionale Kreisverwaltung. Logistische Hilfe liefert die Stiftung für Natur und Mensch. Bei ihrer Kampagne Ich handle, ich pflanze gibt sie in Weblehrvideos gratis Tipps und verrät Tricks, um die Menschen zu motivieren, überall Bäumchen zu setzen, ob im eigenen Garten, am Rande einer Sportanlage oder eines Parkplatzes, sagt Stéphanie Clément-Grandcourt, Generaldirektorin der Fondation pour la Nature et l'Homme. Wenn wir nicht wirklich alle aktiv werden, über die öffentliche Hand und die Betriebswelt hinaus, dann wird es nicht zu schaffen sein, die Natur zu erhalten. Denn dazu ist das aktuelle Tempo der Naturzerstörung zu rasant. Der Aufruf findet breites Echo. Allein am letzten Wochenende liefen frankreichweit 200 Pflanzaktionen.
Frankreich pflanzt also, und wir könnten das eigentlich doch auch machen. Die Vjosa in Albanien, das blaue Herz Europas, 270 Kilometer wilder Fluss. Nach weltweiten Protesten wurde der Bau eines Staudamms gestoppt. Das Vjosa-Tal soll nun doch Nationalpark werden. Ministerpräsident Edi Rama hat im Juni eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben. Was ist jetzt daraus geworden? Wolfgang Fichtel war in Albanien entlang der Vjosa unterwegs und hat mit vielen Menschen gesprochen. Es könnte wohl klappen mit dem Nationalpark, aber der Weg ist noch weit.
Das blaue Herz Europas, die Vjosa, einer der letzten ungezügelten Wildflüsse. Der Drohnenflug mit Kamera soll nochmal die Augen öffnen für die schöne Vjosa. In Albanien ist das auch ein liebevoll gemeinter Mädchenname. Dann endlich wird unterschrieben. Sommer 2022. Nach weltweiten Protesten gegen die vielen geplanten und oft schon genehmigten Staudämme sagt die Regierung Edi Rama Schluss jetzt. Pläne für 8 Wasserkraftwerke werden gestoppt. Eine Absichtserklärung wird unterzeichnet. Albanien und 4 Umweltschutzgruppen. Das jetzt gemeinsame Ziel, das Vjosa-Tal, soll Nationalpark werden. Ein weiter Weg. Das war von Anfang an klar. Bis jetzt ohne Rückzieher. Die Regierung Rama steht im Wort. Und Gligor Duschi ist der Direktor der für die Vjosa zuständigen Stelle in der Region Girokastra. Er ist, allerdings schon von Amts wegen, überzeugt, das wird was.
Wir arbeiten daran. Das wird nicht scheitern. Nur wenn es ein Erdbeben gibt oder Krieg. Oder wenn die Vjosa austrocknet. Wir arbeiten daran.
Es bleibt noch viel zu tun. Die Bauern überzeugen, keine vergifteten Köder mehr gegen die Wölfe. Die Bürgermeister, ihr müsst Kläranlagen bauen. Die Baufirmen, Schluss mit Kiesabbau aus der Vjosa. Manche hätten lieber elektrisches Licht für ihren Hof gehabt, wie dieser Rentner bei Kalivac, gleich oberhalb der halbfertigen Großbaustelle des Staudamms, um den noch prozessiert wird.
Wir hätten mehr Elektrizität, mehr Licht gehabt. Und die Natur hätten wir nicht kaputt gemacht.
Professor Alekomio widerspricht und dankt den Kollegen aus dem Ausland, die mit auf Entdeckungstour gingen an der Vjosa. Die Naturwissenschaftler haben einiges entdeckt, was es so nur hier gibt.
Es ist ein Flusspark. Ein Fluss wie in einem Park. Wir haben hier Blumen, Tiere gefunden, die nirgendwo anders leben. Das, was wir hier haben, gibt es nirgendwo sonst in Europa. Das ist wichtig.
Olsinika war dabei, als unterschrieben wurde für einen Nationalpark Vjosa. Er ist Gesicht und Stimme der Umweltorganisation Eco Albania. Und er wirbt um die, die noch nicht überzeugt sind, die lieber einen Staudamm gebaut hätten.
Ja,
es wird Unzufriedene geben. Aber der Nationalpark wird Aufmerksamkeit erregen. Und durch den Tourismus können viele viel mehr verdienen. Sag mir, was du verdienst, wenn die das bauen. Und ich sage dir, was du verdienst, wenn die das nicht bauen.
Christian Tomori lebt von der wilden Vjosa. Auf einem Feld am Ufer stapelt er seine Schlauchboote. Rafting könnte auch zum Teil verboten werden, aber nicht überall. Christian ist trotzdem für den Nationalpark.
Sie sollen es so lassen, wie es ist. Wir helfen mit und machen auch sauber. Das ist wie ein Bett. Du musst dein Bett auch sauber halten, wenn du ruhig drin schlafen willst.
Sie sind im Moment ganz optimistisch hier, dass das kleine Land Albanien erkannt hat, dass Natur zerstören und umbauen teurer kommen kann als billiger Strom für die aufstrebende Wirtschaft. Drücken wir die Daumen, bitte, sagt Professor Alekumiu, und sein Blick wandert über die wilde Vjosa, die es sich hier am Unterlauf in einem breiten Kiesbett bequem gemacht hat.
Now we have a good law, but cross the fingers.
Jetzt haben wir ein gutes Gesetz, aber cross the fingers, drück die Daumen. Ich sage immer, wenn es um den Schutz der Natur geht, kannst du keine langfristigen Pläne machen, gerade in einem armen Land.
Especially in a poor country. Yeah.
Professor Mio, der Vjosa-Experte, wird dranbleiben am Thema.
Das blaue Herz Europas, das wilde Vjosa-Tal in Albanien, wird vielleicht doch zum Nationalpark. Er ist der größte See Kenias, Traumziel für gut betuchte Touristen und archäologische Fundstätte. Der Turkana-See, auch Jademeer genannt, weil das Wasser in der Sonne türkisfarben leuchtet. Seit 1997 zählen die Nationalparks am See zum Weltnaturerbe, auch wegen der vielen Krokodile und Flusspferde dort. Heute ist das Leben am See allerdings gefährdet, durch Dürren zum einen und Überschwemmungen zum anderen. Warum das am Turkana-See kein Widerspruch ist, schildert Björn Blaschke.
Der Wasserspiegel ist so hoch, dass die Manyattas, die igluartigen Strohhütten der Anwohner des Turkana-Sees, im Wasser stehen. Und das, obwohl der Pegel jahrelang rasant gesunken war. Dafür macht Jackson, der aus einer Fischerfamilie am Turkana kommt, Äthiopien verantwortlich. Im Süden des Nachbarlandes mündet der Omo-Fluss im Turkana-See.
You know River Omo?
Die Äthiopier haben Dämme am Omo gebaut und weil sie das Wasser gestaut haben, kam hier weniger an. Äthiopien versucht seit Jahren, seinen steigenden Energiebedarf mit Wasserkraftwerken zu decken und begann gleichzeitig, das gestaute Wasser für die Landwirtschaft zu nutzen. Das Leben der Fischer am Turkana-See in Kenia wurde schwerer. Weniger Wasser floss vom Omo ein, gleichzeitig sind die Verdunstungsraten hoch. In dem Maße, in dem der Wasserspiegel sank, wurden die Fischbestände, Nilbarsch und Tilapia, kleiner. Viele der hunderttausenden Menschen, die im Einzug des Turkana-Sees lebten, gingen fort. So wie auch Jackson, der heute als Fahrer für einen Einzelhändler arbeitet. Viele, um die 10.000, sind weggezogen, aufs Land. Dann zeigte die Klimakatastrophe ihre Folgen. In den zurückliegenden Jahren gab es am Turkana heftige Überschwemmungen, die die Strohhütten am Ufer absaufen ließen. Durch zwei Faktoren ausgelöst, veränderte Wetterverhältnisse über dem Indischen Ozean sorgten für plötzliche Rekordregenfälle in Ostafrika. Da aber im Hochland auf äthiopischer Seite Wälder für die wachsende Landwirtschaft großflächig gerodet worden waren, strömte das herabstürzende Wasser ungebremst durchs Land in den Turkana-See. Als das Wasser kam, ließ es den Pegel im Turkana-See steigen. Das vertrieb erneut Menschen. Da die Menschen sich nicht sicher sind, was noch so passieren wird, ziehen jetzt wieder viele fort ins Hinterland des Sees. Nur, dass sie dort nicht einfach Landwirtschaft betreiben können. Der Turkana-See ist zwar 11-mal so groß wie der Bodensee, aber es lohnt sich nicht, von ihm Bewässerungsgräben abzuleiten, sagt Jackson. Mit diesem Wasser kann man keine Landwirtschaft betreiben. Es ist Salzwasser.
Okay. It's salt water.
Deshalb auch können die Menschen, die bereits seit Generationen traditionell im Hinterland des Turkana leben, das Seewasser nicht nutzen. Obwohl es heute in Zeiten der Klimakatastrophe nötig wäre. Die Turkana-Region ist Teil des sogenannten Dürregürtels, in dem selbst karge Büsche verdorren. Kurzfristige Sturzregen ändern daran nichts. Landwirtschaft bedeutet in der trockenen Turkana-Region traditionell vor allem Tierzucht, Ziegen, Schafe, Kühe. Aber in der anhaltenden Dürre fällt es den Hirten schwer, das Vieh zu tränken. Benedikt Mailou arbeitet für die Deutsche Welthungerhilfe in Lodwar, der Verwaltungsstadt der Region Turkana. Die meisten Wasserstellen sind jetzt unbrauchbar, weil der Grundwasserspiegel entweder gesunken ist oder weil sie überbeansprucht sind. Wir unterstützen die Regierung dabei, eingebrochene Wasserstellen zu sanieren. Und um die Tiere vor dem Tod zu bewahren, stellen wir auch Zusatzfutter zur Verfügung. Nicht allen Viehzüchtern kann geholfen werden, weshalb manche ihre Tiere verenden sehen, andere treiben sie fort. Verarmung ist die Folge, Mangelernährung, Flucht. Benedikt Mailou und seine Leute helfen denen, die bleiben und sich umschulen lassen wollen, vom Fischer oder Viehzüchter zum Bauern. Es gibt Leute, die jetzt angefangen haben, Landwirtschaft zu betreiben. Also unterstützen wir sie mit Schulungen, Saatgut und Werkzeug. Denn bei sparsamer Bewässerung wachsen manche Pflanzen auch in Turkana, Datteln, Linsen, Bohnen.
Björn Blaschke berichtete aus Kenia.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Adventszeit hat begonnen und das heißt für viele, es gibt Christstollen. Ein schweres Hefegebäck in Brotform, gespickt voll mit Trockenfrüchten. Die Stiftung Warentest hat sich Stollen gerade genauer angesehen. Die Ergebnisse fasst Dieter Nürnberger im Verbrauchertipp zusammen.
Ein Weihnachtsstollen mit Rosinen gilt als der Klassiker. Und er ist dank der verwendeten Trockenfrüchte auch länger haltbar und somit oft schon im Herbst erhältlich. 18 dieser Klassiker untersuchte die Stiftung Warentest, wobei es unterschiedliche Varianten gibt. Einige werden als Dresdner Stollen deklariert, hier gelten auch besondere Vorgaben. Andere heißen schlicht Christstollen oder auch Butter-, Mandel- oder Marzipanstollen. Der Geschmack ist das Wichtigste, sagt Warentesterin Sarah Waldau.
Er sollte ausgewogen nach Rosinen schmecken, nach Orangeat und Zitronat. Und dann so Noten von Vanille, Mandel und Rum, die runden das Ganze dann eben ab. Auch das Mundgefühl und die Konsistenz sind tatsächlich wichtig. Also die Krume, das ist ja das Innere von Backwaren, die muss kräftig locker, aber eben auch eher mürbe sein. Und beim Anschneiden, da sollte ein Stollen stabil bleiben.
18 Stollen standen zur Auswahl, zu Preisen zwischen 4 und immerhin 30 Euro pro Kilogramm. Und eine gute Nachricht gleich vorweg, Schadstoffe spielten in dieser Untersuchung keine Rolle. Weder Fettschadstoffe noch Schimmelpilzgifte, die etwa in Rosinen oder Nüssen vorkommen können, wurden nachgewiesen. Im sensorischen Urteil, hier geht es um Geruch, Geschmack und das Mundgefühl, gab es aber deutliche Unterschiede. Ein Produkt aus dem Discounter beispielsweise überzeugte nicht.
Das hat mehrere Fehler, also einen, den relativ viele haben, dass nämlich die Krume so eine leicht elastische Konsistenz hat und dass die auch eher so brotartig ist. Aber warum er ausreichend ist, ist, dass er nach alter Butter riecht.
Abwertungen gab es zudem, wenn falsch oder unzureichend deklariert wurde. Die Warentester weisen darauf hin, dass Werbeaussagen wie traditionelle Rezeptur oder nach altem Rezept hergestellt oft nicht so ganz stimmen.
Es wird natürlich industriell hergestellt. Wir haben ja Produkte im Test, die auch von Bäckereien kommen. Auch der Dresdner Stollen zum Beispiel, für den sind ja auch Vorgaben gemacht. Also da ist die Rezeptur klar definiert. Der muss zum Beispiel auch handgeformt werden.
Vorgaben, die nicht für alle Produkte in der Untersuchung gelten.
Bei diesen preiswerteren Varianten, die es im Supermarkt gibt, da sind dann eben auch so Zutaten wie Emulgatoren dabei. Das sind auch zugelassene Zusatzstoffe, aber das hat dann sozusagen mit so einem alten Rezept einfach nicht mehr viel zu tun.
7 von 18 Stollen bekamen ein gutes Gesamturteil. Und wie auch in Vorgängeruntersuchungen konnte Dresdner Stollen am meisten überzeugen. Eine gute Tradition, so Warentesterin Sarah Waldau.
Wir können eindeutig die Dresdner Stollen empfehlen. Also wir haben 5 davon im Test und die schneiden alle gut ab. Die sind auch sensorisch alle sehr gut oder gut. Also die Dresdner, die können Stollen backen. Das zeigt auch dieser Test.
Vorne in der Untersuchung lag der Dresdner Christstollen von Dr. Quent, geschmacklich am besten und für 9 Euro pro Kilogramm der günstigste Gute. Nicht aus Sachsen kam Platz 2, der Kreuzkamm Christstollen aus München. Und bei jenen mit zusätzlicher Marzipanfüllung lag Balsen für knapp 11 Euro vorn. Faire Preise für das traditionelle Festtagsgebäck, so die Stiftung Warentest. Günstigere Stollen aus dem Discounter für 4 oder 5 Euro je Kilogramm erreichten übrigens allenfalls eine befriedigende Gesamtbewertung.
Das war der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Die Mineralölindustrie hat im vergangenen Sommer den dreimonatigen Tankrabatt überwiegend weitergegeben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Bundeskartellamts, zu der die Behörde heute einen Zwischenbericht vorlegte. Das Kartellamt verwies auf andere Studien, die ebenfalls zu dem Ergebnis gekommen waren, dass die Steuerentlastung überwiegend weitergegeben worden war. Brauchen wir eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts? Gleich mehr dazu bei Maria Grunwald. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann.